ARD.
Menschen sind hier in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus durch die Hölle gegangen, wurden umgebracht mit Methoden, die man sich in einer zivilisierten Welt nicht vorstellen kann.
Außenministerin Annalena Baerbock nach ihrem Besuch im berüchtigten Foltergefängnis Setnaya. Sie hat sich in Syrien mit Vertretern der syrischen Zivilschutzorganisation Weißhelme getroffen und über die Zustände informieren lassen.
Baerbock führt zusammen mit ihrem französischen Kollegen Barrot Gespräche mit den neuen syrischen Machthabern. Es ist der erste Besuch von Spitzenvertretern aus der EU in Syrien seit dem Sturz von Assad.
Es gibt schon erste Projekte im Land, um Binnenflüchtlinge und die Zivilbevölkerung zu unterstützen. Wie die ersten diplomatischen Schritte ablaufen, dazu hören wir gleich unsere Korrespondentin Christina Nagel.
Zehntausende werden in Syrien ja immer noch vermisst. Aktivisten fordern, die Verbrechen aufzuarbeiten, die nicht nur vom Assad-Regime, sondern auch von Milizen begangen wurden, die den neuen Machthabern nahestehen. Unser Korrespondent Moritz Behrendt berichtet hier im Podcast von einer Demonstration in der Nähe von Damaskus.
Wir blicken auch in den Gazastreifen. Die Internationale Organisation für Migranten fordert einmal mehr mit Nachdruck eine Waffenruhe angesichts von Kindern, die in dem Küstenstreifen erfrieren.
Und uns beschäftigt der Streit zwischen der Ukraine und der Slowakei über einen Gaslieferstopp. Jetzt drohen auch ukrainische Flüchtlinge mit hineingezogen zu werden. Hallo, ich bin Pascal Küpper.
Und ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Rund 4 Wochen liegt der Umsturz in Syrien zurück. Jetzt hat Bundesaußenministerin Baerbock Syrien besucht, gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Barrot.
Ja, die beiden haben sich über die Zustände im berüchtigten Foltergefängnis Setnaya informieren lassen von Vertretern der syrischen Zivilschutzorganisation Weißhelme. Es gehe darum, für Gerechtigkeit und Aufklärung zu sorgen. Deshalb seien die Weißhelme in den vergangenen Jahren dabei unterstützt worden, Beweise zu sammeln. Schätzungen zufolge wurden seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 etwa 30.000 Menschen im Setnaya-Gefängnis inhaftiert. Viele von ihnen sind tot oder werden vermisst. Eindrücke aus dem Gefängnis von Anna Osios.
Kein Fenster, noch nicht mal eine Luke. Trümmer liegen auf dem Boden. Es riecht nach Muff und Kot. Setnaya, das wohl berüchtigste Foltergefängnis des syrischen Langzeitdiktators Assad, im Volksmund nur das Schlachthaus genannt. Zehntausende waren hier eingesperrt, zusammengefercht in vergitterten Zellen wie Vieh. Einer davon, der Bruder von Mohammed. Gerade mal 18 Jahre war Basil alt, als er verschwand, abgeholt von Assads Schergen. Warum? Mohammed zuckt mit den Schultern. Er war bei einer Demonstration. Wir wollten Freiheit, haben damals Freiheit gefordert. Sie haben ihn mitgenommen. 2-mal durfte die Familie Basil in Setnaya besuchen. Fast hätten sie ihn nicht erkannt. Seine Zähne waren ausgeschlagen, seine Augenbrauen ausgerissen, seine Haare rasiert. Er wog über 100 Kilo, als er ins Gefängnis kam. Jetzt waren es nur noch vielleicht 30. Nach diesem Besuch hat Mohammed seinen Bruder nie wieder gesehen. Ich hoffe so sehr, dass ich ihn finden kann. Bei Gott, ich werde überall Feiern veranstalten. Ich werde durchdrehen, wenn sie hier einen jungen Mann noch lebend finden. Die Hoffnung, dass noch lebende Insassen gefunden werden könnten, hält sie aufrecht. Die Angst, sie zu spät in den verwinkelten unterirdischen Zellen zu finden, lässt sie verzweifeln. Der Boden im Erdgeschoss des Gefängnisses ist übersät mit Papierschnipseln, fast wie das Konfetti der Befreier. Es sind die Reste handschriftlicher Aufzeichnungen, Listen, Namen. Überall wühlen Angehörige in den Papieren, suchen in den zerrissenen Papierstücken verzweifelt den Namen, der für sie alles bedeutet, den ihres Vaters, Ehemanns, Bruders. Draußen vor dem Gefängnis sitzt eine Frau auf einem Stein und starrt ins Leere. Um sie herum tausende Papierschnipsel, herausgeweht aus dem Gefängnis, Namen stehen darauf. Der Wind trägt die Papierschnipsel davon. Und damit für viele die Hoffnung, den Vater oder Ehemann doch noch zu finden.
Außenministerin Baerbock hat ja jetzt in Syrien betont, bei den Gesprächen mit den neuen Machthabern in Damaskus soll es auch darum gehen, den Menschen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Was hat sie genau gesagt?
Also sie hat versichert, dass Deutschland Syrien helfen will, einen friedlichen Machtübergang sicherzustellen, die Gesellschaft zu versöhnen und auch den Wiederaufbau mitzugestalten. Dazu gehöre auf jeden Fall die Gleichberechtigung von Frauen und von allen Gruppen im Land. Wie die ersten diplomatischen Schritte jetzt nach 12 Jahren Pause aussehen, dazu ein Überblick von Christina Nagel.
Im Januar 2012 war die Botschaft geschlossen worden wegen des syrischen Bürgerkrieges. Die Kontakte zum Assad-Regime wurden auf Eis gelegt, nicht aber die zur syrischen Opposition, zu Teilen der Zivilgesellschaft und zu Hilfsorganisationen. Dabei spielte auch das Entwicklungsministerium eine wichtige Rolle. Kontakte, die jetzt nach dem Sturz von Machthaber Assad ausgebaut werden sollen, betont der Sonderkoordinator der Bundesregierung für Syrien, Tobias Lindner, kurz nach seiner Ernennung.
Es muss ja jetzt darum gehen, dass die Syrerinnen und Syrer wirklich eine Zukunft haben können, in Sicherheit, in Würde und natürlich unter Beachtung der territorialen Integrität des Landes.
Nicht einmal Letzteres ist eine Selbstverständlichkeit. Die Nachbarländer Türkei und Israel gehen weiter militärisch in Syrien vor, trotz wiederholter Appelle der deutschen Außenministerin, dass jetzt das Wohlergehen der Menschen in Syrien im Zentrum stehen müsse.
Nicht regionale Machtinteressen.
Annalena Baerbock hat einen 8-Punkte-Plan erarbeiten lassen, der helfen soll, dass ein friedlicher Machtwechsel gelingt. Dazu brauche es eine zivile, von allen Seiten akzeptierte Regierung, bei der alle Minderheiten und politischen Gruppen mit am Tisch sitzen und ihre Anliegen einbringen können.
Ein Weg, der dann über den Aufbau einheitlicher staatlicher Strukturen führt und an dessen Ende hoffentlich eines Tages freie Wahlen stehen werden.
Bisher geben sich die islamistischen HTS-Milizen, die aktuell das Sagen haben, moderat, schlagen diplomatische Töne an. Noch aber sind sie von den Vereinten Nationen als Terrororganisation gelistet. Die ideologischen Wurzeln der HTS seien nicht vergessen, betonte Baerbock bei der Vorstellung des 8-Punkte-Plans.
Deshalb ist klar, wir werden HTS an ihren Taten messen.
Um das tun zu können, sollen die direkten Kontakte intensiviert werden. Diplomaten sollen möglichst viel vor Ort sein. Es wird ein langer, steiniger Weg, dessen ist sich die Bundesregierung bewusst. Ein diplomatischer Balanceakt, bei dem es gilt, politischen Druck und weitere finanzielle Hilfen, vor allem im humanitären Bereich, fein auszutarieren und den Ruf Deutschlands in Syrien als ehrlicher Makler geschickt zu nutzen.
Zehntausende Menschen werden in Syrien immer noch vermisst. Aktivisten fordern genau das, was auch Baerbock einfordert, eine Aufarbeitung der Verbrechen.
Genau, wichtig dabei, die wurden ja nicht nur vom gestürzten Assad-Regime begangen, sondern eben auch von Milizen, die den neuen Machthabern nahestehen. Hintergründe dazu kommen jetzt von Moritz Behrendt, der in Syrien mit Demonstrierenden gesprochen hat.
Eine kleine Demonstration in Duma, einer Vorstadt von Damaskus. Rund 70 bis 80 Menschen sind zusammengekommen. Viele können es noch nicht fassen, dass sie wieder in Syrien im Protest auf die Straße gehen können. Viele der Demonstranten leben eigentlich im Exil. Nach dem Sturz Assads sind sie in ihre Heimat gereist. Der Intellektuelle Yassin Al-Haj Saleh ist aus Berlin gekommen. Der grauhaarige Mann hält ein Foto seiner Frau hoch. Samira Khalil war eine bekannte Menschenrechtsaktivistin. Im Dezember 2013 wurde sie hier in Duma entführt. Gemeinsam mit 3 Mitstreitern vom Center for the Documentation of Violations. Vor dieser Tür habe ich meiner Frau und ihren Freunden auf Wiedersehen gesagt. Danach habe ich sie nie wieder gesehen. Entführt wurden Samira Khalil und ihre Mitstreiter nicht vom Assad-Regime, sondern von der Islamisten-Miliz Jaish al-Islam. Offiziell zählen die 4 Entführten zu den mehr als 100.000 Vermissten im Land. Al-Haj Saleh sagt, bis zum Beweis des Gegenteils gehe er davon aus, dass sie am Leben seien. Die Demonstranten fordern Aufklärung und Aufarbeitung. Die neuen Machthaber in Syrien haben angekündigt, dass sie schwere Verbrechen der Assad-Diktatur verfolgen wollen. Männer, die für Mord und Folter zuständig gewesen sind, sollen in Syrien verurteilt werden, so die Ankündigung. Von Verbrechen, die sie selbst oder ihre zeitweiligen Verbündeten wie die Miliz Jaish al-Islam begangen haben, ist bislang nicht die Rede. Viele der Demonstranten in Duma befürchten daher, dass diese Seite der Wahrheit unter den Teppich gekehrt wird.
Wir blicken jetzt auf den Gazastreifen. Nachrichten von erfrierenden Kleinkindern im Kriegsgebiet machen die Runde und bewegen die Weltöffentlichkeit. Deswegen kommt ein dringender Appell von der Internationalen Organisation für Migranten.
Ja, die UN-Organisation fordert einmal mehr eine Waffenruhe, damit Helferinnen und Helfer Zugang zu den Schutzbedürftigen haben. Mindestens 7 Kinder sollen an Unterkühlung gestorben sein. Tausende obdachlos gewordene Familien müssen in dem Küstenstreifen ausharren, viele davon in behelfsmäßigen Zelten. Und fast 1 Million Menschen sind laut Helfern dort auf warme Kleidung, Decken und auch Regenplanen angewiesen.
Dramatisch ist die Lage auch für Millionen Menschen in der Ukraine, wo Russland die Energieinfrastruktur regelmäßig unter Beschuss nimmt und dadurch Kälte als Waffe gegen die Zivilbevölkerung einsetzt. Innerhalb der Ukraine sind dadurch viele Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Dazu kommen die Geflüchteten. Diejenigen, die in die Slowakei geflüchtet sind, sehen sich jetzt mit einer Drohung konfrontiert. Worum geht es da genau?
Also Hintergrund des Ganzen ist die Entscheidung der Ukraine, kein russisches Gas mehr in die Slowakei weiterzuleiten. Seit dem Jahreswechsel ist der entsprechende Vertrag ausgelaufen. Dieser Schritt war ja auch schon lange angekündigt. Allerdings zeigt sich der slowakische Regierungschef Fico darüber so verärgert, dass er jetzt mit Maßnahmen gegen ukrainische Flüchtlinge droht. Er will die Hilfe für die Flüchtlinge einschränken und darüber mit seiner Koalition reden. Er sagt, die Slowakei verliere jährlich 500 Millionen Euro Transitgebühren, weil sie jetzt auch kein russisches Gas mehr an die Nachbarländer Tschechien und Österreich weiterleiten könne. Fico hat die Ukraine-Politik des Westens ja schon mehrfach kritisiert und vor Weihnachten mit einem Besuch bei Kreml-Chef Putin für Empörung gesorgt.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der NDR-Nachrichtenredaktion.